ARD.
SWR Kultur. Forum.
Schlechte Laune. Wie angeschlagen ist die deutsche Wirtschaft? Das ist unser Thema heute im Forum. Mein Name ist Marion Theiss. Die deutsche Wirtschaft gerät zunehmend in die Krise. So formulierte es gestern der Chef des IFO-Wirtschaftsforschungszentrums FUST, als er den Geschäftsklimaindex für August vorgestellt hat. Auch andere Konjunkturbarometer zeigen nach unten. Es gab zuletzt mehr Firmenpleiten, weniger Aufträge. Es ist die Rede von Exportflaute und Azubi-Notstand. Dabei sah es noch Anfang des Jahres aus, als würde die Lage sich leicht entspannen. Wie kritisch ist die Situation? Was dämpft die deutsche Konjunktur? Und welche Impulse braucht es jetzt? Darüber rede ich mit dem Unternehmer Klaus Pahl, Präsident der IHK Region Stuttgart, mit der freien Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld und mit dem Volkswirt Professor Dr. Sebastian Dulin. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, IMK, in der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Herr Dulin, das Rezessionsrisiko nimmt weiter ab, so hieß es noch im Juni beim IMK. Im Juli hörte sich das schon anders an. Das Rezessionsrisiko nimmt erstmals seit Anfang 2024 etwas zu. Wo steht die deutsche Wirtschaft heute?
Die deutsche Wirtschaft steht mit einem Fuß in der Rezession. Die deutsche Wirtschaft ist seit etwa 6 Quartalen, seit 1,5 Jahren nicht mehr gewachsen. Und Sie haben das eben gesagt, wir haben einen IMK-Konjunkturbarometer. Das sagt die Rezessionswahrscheinlichkeit an oder zeigt die an. Und es liegt im Moment bei knapp unter 50%. Das heißt, wir sind noch nicht richtig eine Rezession, aber es ist so eine komische Phase der Stagnation. Dann gibt es mal wieder ein Quartal, wo die Wirtschaft schrumpft, wo sie wieder wächst. Das ist einfach nicht gut und vor allem ist die Gefahr, dass langfristige Herausforderungen nicht angegangen werden und sich eine Stagnationsstimmung verfestigt, die Unternehmen dann eben auch nicht investieren und die Wirtschaft länger nicht wächst und irgendwann kann dann auch der Arbeitsmarkt kippen, der sich bislang noch relativ gut gehalten hat.
Mhm. Herr Pahl, Sie kommen aus der Verpackungsindustrie. Sie hatten eine Verpackungsmaschinenfirma und sind jetzt Chef einer Unternehmensberatung in Remstal östlich von Stuttgart sowie IHK-Präsident. Wie geht es den Industrieunternehmen in der Region Stuttgart?
Wir müssen endlich uns wachrütteln und die Herausforderungen angehen. Es geht immer noch relativ gut den Firmen. Es gibt Bereiche, wo die Aufträge zurückgehen. Aber ich glaube noch nicht, dass es zu spät ist. Wir sollten auf keinen Fall aufgeben, sondern jetzt im Grunde einen Masterplan entwickeln. Wo sind unsere Herausforderungen? Wo sind unsere Hausaufgaben? Und da kommen wir bestimmt nachher noch drauf. Das wären reichlich viele, aber das ist zu leisten. Ich erlebe viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die sehr frustriert sind zurzeit, weil sie gerne mehr tun würden, sich wieder mehr um ihr Kerngeschäft kümmern würden, aber durch die ganzen bürokratischen Auflagen, Statistikpflichten im Grunde von ihrem Geschäft abgehalten werden. Hier gäbe es sehr viel zu tun.
Könnten Sie sagen, was Sie als die größte Herausforderung wahrnehmen?
Momentan ist das politische Risiko, die Wirtschaftspolitik im Grunde ganz oben auf der Agenda. Da geht es um Planbarkeit und Berechenbarkeit. Was ein Unternehmer nicht brauchen kann, ist Unsicherheit über politische Entscheidungen. Er kann sogar mit einer Entscheidung leben, die er vielleicht nicht ganz gut findet, aber die dann so bleibt. Aber jedes Mal etwas einzuführen und am nächsten Tag drüber zu streiten, uns wieder zu ändern oder abzuschaffen oder Förderprogramme über Nacht abzuschaffen, das schafft natürlich die totale Unsicherheit und das ist im Grunde der Tod für jede Investition.
Planbarkeit und Berechenbarkeit, das sind zwei Stichpunkte. Man sagt ja, 50% der Wirtschaft sind Psychologie. Wir erleben gerade eine Zeit politischer Unsicherheit, wie Sie das gerade sagen. Man weiß nicht, was nach den nächsten Wahlen kommt. In der Bundesregierung blockiert man sich gegenseitig. Dazu kommt noch, dass Kriege und Klimakrise die Stimmung belasten. Frau Weidenfeld, ist die Wirtschaft vielleicht an sich gar nicht so schlecht und nur durch diese Bedingungen so beeinträchtigt in der Stimmung?
Ja, Sie haben schon recht. Die Wirtschaft ist gar nicht so schlecht. Wir haben nur 3 Themen, die sich überlagern und sie sind im Grunde alle angesprochen. Sebastian Dulin hat gesagt, wir haben eine schwierige konjunkturelle Lage. Da wirken jetzt die Zinserhöhungen der letzten Jahre voll durch. Dann zweitens, das hat Herr Pahl angesprochen, das sind so diese strukturellen Themen. Nicht, haben wir zu viel Regulierung? die die Unternehmen belastet und die denen die Lust am Arbeiten vergällt? Haben wir zu wenig Lehrlinge, zu wenig Fachkräfte? Gehen wir mit dem demografischen Wandel richtig um? Gehen wir mit den Herausforderungen einer Transformation zur klimaneutralen Wirtschaft richtig um? Herr Pahl kommt aus Stuttgart, also Baden-Württemberg, ein klassisches Land, das sehr, sehr intensiv am Verbrennermotor bisher hing. Was ist da die Zukunft? Das sind die strukturellen Themen und die machen im Moment auch wenig Unternehmen gute Laune, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und Sie haben dann noch die globalen Risiken angesprochen. Also was passiert eigentlich, wenn es jetzt einen echten Krieg gibt im Nahen Osten? Was passiert, wenn die Ölversorgung nicht mehr gut funktioniert? Was passiert, wenn der Krieg zwischen Russland und der Ukraine sich weiter verschärft und da eben weitere Verwerfungen zu erwarten sind? Was passiert, wenn die USA und China sich nicht einigen können, keinen Handelskrieg anzufangen? Also all diese großen Themen, die darüber hinaus noch auf einer Wirtschaft lasten, die wie die deutsche extrem exportorientiert ist, das macht nicht nur schlechte Laune, sondern das sorgt halt eben auch für so ein bisschen, ist jedenfalls mein Eindruck, für wirklich Resignation und dann eben auch dafür, dass man, wenn man sich nicht entscheiden will, in Deutschland zu investieren, vielleicht gar nicht investiert oder vielleicht eben in irgendeinem anderen, auch europäischen Land investiert, weil man es in Deutschland nicht mehr tun will.
Mhm. Also überwiegend schlechte Laune bei den deutschen Unternehmen. Andererseits habe ich hier diese Meldung von vor anderthalb Wochen. Umsatz der deutschen DAX-Konzerne wächst leicht. Der Gewinn steigt deutlich im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 17%. Es geht um das zweite Quartal 2024. Wie passt das zu den übrigen Schreckensmeldungen?
Na, ich glaube, man muss sehen, dass die Produktion in Deutschland und die Gewinne der DAX-Unternehmen nicht unbedingt ganz stark immer korrelieren. Denn die DAX-Unternehmen machen durchaus in anderen Regionen zum Teil Gewinne, auch wenn sie in Deutschland nicht produzieren. Und da gibt es manchmal auch gegensätzliche Interessen zwischen deutschen Interessen und Interessen der deutschen DAX-Unternehmen. Also man kann drüber reden, zum Beispiel auch bei der Frage, wie geht man jetzt mit China um? Wie geht man mit der sehr aggressiven Industriepolitik Chinas, der Subventionierung von E-Autos und Batterien um? Und da gibt es zwei unterschiedliche Positionen. Die einen sagen, vielleicht müsste man Europa eine Zeit lang schützen, damit Europa aufholen kann an der Stelle. Und dann gibt es aber auch DAX-Unternehmen, die sagen, nee, das wollen wir nicht, sondern wir möchten eigentlich lieber in China produzieren und diese E-Autos in Europa verkaufen können. Das bringt zwar keine Produktion in Europa, aber es bringt zumindest Gewinne für die DAX-Konzerne. Auch bei, wenn Chemiekonzerne darüber nachdenken, künftig in den USA oder in China zu investieren und nicht mehr am Standort Deutschland, dann mag das für das Unternehmen und für die Gewinne gut sein, aber es muss nicht unbedingt für den Standort Deutschland und die deutsche Volkswirtschaft gut sein.
Ich glaube, aus Baden-Württemberg kommend, da den Mittelstand vielleicht mit ins Spiel bringen darf, ich gucke relativ selten immer auf die DAX-Konzerne, sondern im Grunde ist bei uns das Gros der Arbeitsplätze beim Mittelstand, bei den KMUs. Diese haben natürlich nicht die Möglichkeit, so einfach ihre Produktionen zu verlagern. Deshalb müssen wir schon danach schauen, dass die auch erfolgreich bei uns im Land weiter arbeiten können, investieren können. Das ist mir wichtig. Wir haben jetzt mittlerweile irgendwo zwischen 30% und 35% Anteil noch am produzierenden Gewerbe. Der Rest ist schon außerhalb vom produzierenden Gewerbe. Das heißt, die Wertschöpfung nimmt ab. Genau das muss uns ja Sorge machen. Dafür müssen wir alles tun. Sorry, wenn ich hier ins Wort gefallen bin, aber ich muss immer den Mittelstand möchte ich nach vorne bringen. Den vergisst man sehr schnell.
Ja, wobei ich glaube, in dem Fall gibt es gar keinen Gegensatz zwischen großem industriellen Mittelstand und DAX-Konzernen. Jedenfalls nicht, wenn es um die Exportorientierung geht und eben um die Erkenntnis, dass diese Zeiten, in denen deutsche Unternehmen, Industrieunternehmen ja massiv profitiert haben von einer immer größeren, immer intensiveren internationalen Arbeitsteilung, davon, dass man in Deutschland ausgedachte Produkte woanders produziert hat oder zumindest teilweise woanders produziert hat. Diese Zeit ist vorbei, wo man da eben die ganz großen Gewinne gemacht hat und eben auch davon als deutsche Wirtschaft sehr stark profitiert hat und auch mit den Arbeitsplätzen in Deutschland. Jetzt geht's ein bisschen andersrum und das sind Probleme, die Industrieunternehmen, egal wie sie konstituiert sind, also egal ob es Aktiengesellschaften sind oder Familienunternehmen, das haben die alle gemeinsam.
Im Research der Deutschen Förderbank KfW war noch im Juni von einem Rekordhoch der Auslandsumsätze mittelständischer Unternehmen die Rede. Also es handelt sich zwar um Daten aus dem Jahr 2022, aber habe ich das richtig verstanden, Frau Weidenfeld, was Sie da auch so andeuten, könnte es sein, dass wir in manchen Bereichen auch so weit oben sind, dass es gar nicht mehr viel höher geht?
Naja, es redet im Moment keiner übers Höhergehen, sondern wir reden ja alle darüber, dass die große Zeit des Freihandels ganz offensichtlich zu Ende ist, dass man eben eher über Handelskriege als über neue Freihandelsabkommen redet, dass man auch in der Bundesregierung eher darüber redet, wie man Risiken minimiert, indem man Produktion wieder zurück nach Europa holt oder Friendshoring heißt es, also mit Freunden handelt und nicht mal mit allen handelt. Und das ist eben ein Punkt, der ganz gegen deutsche Gewohnheiten und gegen deutsche Interessen geht. Deutschland hat am meisten von dieser internationalen Arbeitsteilung in den vergangenen Jahrzehnten profitiert und leidet jetzt natürlich auch besonders. Und das gehört zu den strukturellen Problemen, die wir haben. Also nicht zu der Frage, haben wir eine Rezession, ja oder nein, sondern wie sind die mittel- und langfristigen Perspektiven für deutsche Industrieunternehmen?
Wir sehen eine Veränderung in der ganzen Geopolitik. Es gibt Spannungen zwischen den USA und China. Möglicherweise werden sich deutsche Unternehmen irgendwann entscheiden müssen, ob sie in dem einen oder anderen Markt tätig sind. Wir haben eine ganz massive Deglobalisierung mit Russland gesehen. Russland ist abgekoppelt von der deutschen Wirtschaft. Und Anfang 2020 war das ganz anders. Von daher heute auf Daten von 2022 zu gucken, das ist ein bisschen wie in den Rückspiegel zu gucken. Das sagt relativ wenig darüber aus, wo wir gerade sind.
Wenn ich noch als Fan des Freihandels mich da einbringen darf, ich sehe den Freihandel nicht nur so, dass wir günstig im Ausland produzieren, sondern wir hatten ja durch den Freihandel auch relativ einfach unsere Produkte exportiert. Und ich glaube, dort entsteht das große Problem. Wir waren aufgrund verschiedener Parameter, vielleicht auch durch eine gewisse wohlstandsgetriebene Trägheit, ich sage es mal ganz vorsichtig, wir waren nicht mehr dabei mit unseren Anlagen, mit unseren Produkten als Weltmarktführer. Und da müssen wir aufpassen. China mittlerweile stellen die Hightech-Produkte her. Hier müssen wir unheimlich schnell wieder den weltweiten Wettbewerb standhalten und das Beste entwickeln. Wir haben nach wie vor keine oder wenig Rohstoffe. Der einzige Rohstoff, den wir haben, ist unsere Bildung, unsere Fachkräfte, unsere Wissenschaftler, unsere Experten. Und hier müssen wir danach schauen, dass wir mit Produkten auf dem Weltmarkt unterwegs sind, die wettbewerbsfähig sind, die aber auch Spitzentechnologie darstellen. Das war unser Erfolg in der Vergangenheit.
Mhm. Können wir da vielleicht nochmal auf ein Beispiel gucken, ein aktuelles? Ich würde mal das Batterieunternehmen Varta aus Ellwang in den Blick nehmen in Baden-Württemberg. Varta ist hochverschuldet, hat insgesamt 4.000 Beschäftigte. Das Sanierungskonzept steht inzwischen. Porsche steigt bei Varta ein. Ein paar wenige Stellen sollen abgebaut werden. In der Produktion wird dagegen Personal gesucht. Varta hat zuletzt über Billigkonkurrenz aus China geklagt, außerdem Probleme in den Lieferketten. Und im Frühjahr hatten Hacker die Produktion wochenlang lahmgelegt. Sind das genau die typischen Probleme, mit denen wir es hier zu tun haben, auch bei anderen deutschen Firmen?
Varta steckt natürlich auch in diesem Thema Transformation drin. Das Thema Batterie. Technologie wird in allen Bereichen, in Elektrogeräten genauso wie bei der Mobilität, eine ganz große Rolle spielen. Wir haben heute fast keine kabelgebundenen Geräte mehr um uns herum. Das meiste läuft mit Batterien, die heute wirklich zu Hochleistungseinheiten geworden sind. Und hier in dem Bereich unterwegs zu sein, ist chancenbehaftet, aber natürlich auch risikobehaftet. Zu Varta selbst würde ich mich jetzt ungern äußern, aber das Thema Batterietechnologie ist mit Sicherheit eines der wichtigen Themen in Deutschland. Hier fehlen uns natürlich, um konkret zu werden, die Rohstoffe. Aber wir sind ja auch dran in unserer Forschung, hier Batterien zu entwickeln mit weniger seltenen Erden, die vielleicht sogar irgendwann mal frei sind von seltenen Erden. Und dann wären wir wieder ganz vorne dabei. Hier muss die Forschung natürlich eine große Rolle spielen.
Mhm. Die Batteriezellenproduktion, die ist wirklich ganz wichtig. Die ist auch ganz wichtig für unsere Automobilindustrie. Bei den E-Autos sind 40% der Wertschöpfung heutzutage Batteriezelle. Und wenn die Batteriezelle in Deutschland nicht mehr hergestellt wird und das Auto später den gleichen Absatzpreis hat wie heute ein Verbrenner, dann bedeutet das, wir haben einfach 40% weniger Wertschöpfung hier. Und hier muss man aber auch sagen, dass die deutschen Automobilbauer lange Zeit Managementfehler gemacht haben. Die haben sich ursprünglich auf den Standpunkt gestellt, dass sie die Batteriezellen recht gut in Asien einkaufen können und deshalb eigentlich nicht auf eine Entwicklung einer Batteriezellenindustrie in Deutschland oder Europa setzen müssen. Und jetzt stellt sich raus, dass das ein Problem ist, vor allem weil auch bei diesen Batteriezellen es ganz starkes Learning by Doing gibt. Also desto mehr man davon baut, desto besser wird man, desto billiger wird man. Und wenn man da einmal den Anschluss verpasst hat, kann man ganz schlecht mithalten. Und darum geht ja die ganze Diskussion. Die Chinesen subventionieren diese Produktion. Die Batteriezellen oder die Batteriezellen gleich mit dem Auto drumherum werden zunehmend günstig nach Europa exportiert. Und die Gefahr ist halt schon, dass hier europäische Anbieter ganz aus dem Markt verdrängt werden. Und da ist die Europäische Union, aber auch die Bundesregierung eigentlich noch eine Strategie schuldig, wie man damit umgehen kann.
Ich glaube, dass das die eine Seite der Medaille ist, die Sebastian Dulin gerade geschildert hat. Die andere ist natürlich die, dass man ganz lange geglaubt hat, in der Batterieforschung, da sei nicht mehr so viel Musik. Und jetzt stellt man auf einmal fest, da ist wahnsinnig viel Musik drin. Eben die Frage, welche Rohstoffe brauche ich? Wie hoch ist die Speicherkapazität? Wie schnell können die geladen und entladen werden? Was kann man alles mit Batterien machen? Also im Moment sieht es ja so aus, als würde sich rund um die Batterie so ein ganz neuer Kosmos entfalten von Dingen, die man mit Speichern tun kann. Das ist ja auch ganz entscheidend für den Erfolg der Energiewende in Deutschland, ob man mit den Speichern so vorankommt, dass man am Ende sagen kann, Erneuerbare können mehr als 80-90% der Stromversorgung das Jahr über auch sicherstellen. Und da haben in der Tat auf der einen Seite deutsche Unternehmen, das hat Sebastian Dulin geschildert, geschlafen. Und ich hätte auch kein Mitleid mit einem Batterieunternehmen, das dann irgendwann Insolvenz anmelden muss oder übernommen werden muss, wenn die schlecht sind. Aber das sind sie ja nicht und das sind sie nicht alle. Und das ist vielleicht auch, wenn man mal die positive oder die zuversichtliche Seite für die deutsche Wirtschaft beschreiben will, würde man sagen, es gibt kaum ein Land in der Welt, in dem Forschung, Innovation und Unternehmertum so eng verknüpft sind wie in Deutschland, vor allem auch in Baden-Württemberg. Das ist ein tolles Beispiel dafür. Und da liegen natürlich auch in der Zukunft total große Chancen. Es ist nicht so, als hätte Deutschland keine Chance, diese Herausforderungen, die wir jetzt geschildert haben, zu bewältigen.
Hätten Sie da mal das eine oder andere Beispiel, Herr Pahl?
Wenn wir diese Bereiche angucken, Batterien, aber auch das Thema Energie, also Wasserstofftechnologie, ich sehe da immer die Chancen drin. Da bin ich natürlich unternehmerisch getrieben. Da sind gigantische Chancen, die weltweit im Grunde nach Absatz schreien, wo Produkte nachgefragt werden. Das Thema Stromspeicher, die ganze Welt wird sich definitiv vom Erdöl verabschieden. Da braucht man gar nicht diskutieren, weil das ist ja gegeben. Wir haben eine Ressource dieser Erde innerhalb weniger 100 Jahre komplett verbrannt. Die wird ausgehen und da spielt es auch keine Rolle, ob das in 10 oder in 50 oder in 100 Jahren ist. Wir müssen das ersetzen und da ist Deutschland mit seiner Forschung, mit seinen Betrieben gefragt und in dem Bereich werden wir auf jeden Fall wieder große Chancen haben. Wir müssen einfach immer, wenn die Welt wieder aufholt im Wettbewerb, dann müssen wir wieder eins obendrauf setzen und dafür werbe ich. Wir haben ja hohe F&E, also Forschungs- und Entwicklungsausgaben, Investitionen eigentlich. Wir haben die Betriebe dazu, wir haben auch die Technologie dazu. Diese Betriebe müssen jetzt einfach Ellbogenfreiheit bekommen, den Rücken frei bekommen, um das zu tun, was sie am besten können. Forschung und Entwicklung, neue Produkte und dann mit diesen Produkten auf den Weltmarkt zu gehen. Das ist unsere Aufgabe, das ist die politische Aufgabe, hier für Planbarkeit, für Sicherheit zu sorgen. Und dann bin ich durchaus optimistisch, dass wir diese Kurve nochmal bekommen.
Ich glaube, Herr Pahl, dass Sie da eine Sache unterspielen und das ist eben, die findet bei den Unternehmen statt. Die Unternehmen, die wir im Moment in Deutschland haben und sehen, mit von Einzelnen ausgenommen, die investieren eben nicht mehr genug. Die investieren nicht in Kapazitäten in Deutschland, aber die investieren eben auch nicht in Technologien in Deutschland. Und ich glaube, dass da eben eins der ganz großen Risiken, nachdem ich hier eben der Anwalt der Zuversicht war, würde ich jetzt sagen, das Riskante daran ist, dass man die Unternehmen dazu braucht und die Unternehmer dazu braucht. Und wenn man sich die Investitionsquoten in Deutschland im Moment anguckt, dann sieht es da wirklich nicht gut aus. Und zwar sowohl bei der Frage, repariert man noch oder macht man noch einfache Industrieprodukte, die man bisher vielleicht noch in Deutschland gemacht hat? Wenn man neu investieren muss, tut man das in Deutschland oder tut man das woanders? Und bei den Hightech-Sachen die Frage, wenn man neu investieren will und wenn man Chancen für ein neues Unternehmen sucht, sucht man die in Deutschland, in Stuttgart oder sucht man die in Kalifornien oder ganz woanders? Und da ist eben immer wieder eine Antwort und in den letzten Jahren zunehmend die Antwort, wir machen das woanders.
Aber Frau Weidenfeld, jetzt sind wir im Grunde auch beim Thema Psychologie. Ich kenne Unternehmer, die ihrer nächsten Generation davon abraten, das Unternehmen zu übernehmen mit dem schwäbischen Wort, tu dir das nicht an. Das hat mit Psychologie zu tun, mit Frust, aber auch mit einer Belastung, dass sich der Unternehmer nicht mehr auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann. Ich bin überzeugt davon, wir haben genügend Unternehmer und wir haben die Hochschullandschaft, die Forschungslandschaft, um Top-Produkte zu entwickeln, wenn man sie nur machen lässt. Und an diesem Punkt werbe ich dafür anzusetzen, dass die Unternehmer das wieder machen können. Gucken Sie mal Luft- und Raumfahrt an. Baden-Württemberg hat eine ganz hohe Bekanntheit weltweit beim Thema Luft- und Raumfahrt. Für viele war früher Luft- und Raumfahrt ein Fremdwort. Heute merkt jeder mit GPS, mit Umweltbeobachtung, Klimaschutz, Verkehrssteuerung, dass wir ohne Satelliten, ohne Raumfahrt, ohne Luftfahrt nicht mehr zurechtkommen. Und wir haben da eine wachsende Branche. Also da entstehen ganz neue Märkte, die vielleicht auch das aufnehmen können, was im Automobilbereich durch die Elektromobilität, wo ja weniger im Grunde benötigt wird, weniger Zulieferer benötigt werden, wieder auffangen kann.
Herr Pahl, Sie haben trotzdem vorhin das Wort geführt von wohlstandsgetriebener Trägheit, wenn ich das richtig im Kopf habe, was die Unternehmen angeht. Haben die Unternehmen genug Mut? Sind die gestaltungsfreudig genug, dass sie das von ihrer Seite aus hinkriegen, jetzt mal unabhängig davon, was der Staat dazu leisten kann?
Dieses Wort zu hoher Wohlstand oder vom Wohlstand eine gewisse Trägheit ausgehend würde ich auf die ganze Gesellschaft aber beziehen. Wir haben ein sehr hohes Niveau erreicht, wo viele auch sagen, mir reicht's noch. Das ist natürlich denkbar ungünstig, weil man immer an die nächste Generation denken muss und Verantwortung hat für die Nächsten. Also ich glaube schon, dass wir ein Stück weit von der Substanz gelebt haben und leben. Da muss man im Grunde wachrütteln und sagen, Stillstand ist Rückschritt. So kann es nicht bleiben, weil wir von der Substanz leben und dann eines Tages ein großes Erwachen stattfindet und die Zahlen deuten ja darauf hin, dass wir einen Trend haben, der nicht gut ist. Und deshalb müssen wir im Grunde auch unsere Bevölkerung, aber natürlich Unternehmer sind ja auch Mitglieder unserer Gesellschaft, wachrütteln und sagen, Leute, wir haben eine Verantwortung für diesen Industriestandort Deutschland oder Baden-Württemberg in meinem Fall.
Nur ganz kurze Zwischenfrage oder Nachfrage, Herr Pahl. Wenn Sie als Präsident der IHK Stuttgart Ihren Unternehmern das sagen, also diesen Weckruf auch in die eigene Jagdgesellschaft schicken, wachen die dann alle gerne auf und sagen, super, hatten wir ganz vergessen, aber wir wollen auch mehr leisten und wir wollen jetzt auch mehr investieren? Ich nehme Ihnen das nicht so ganz ab, dass die Bürokratie alles ist und dass eben doch, alle nur viel unter den Formularen leiden und deshalb in Deutschland nichts mehr machen.
Wir müssen dann ins Detail gehen, aber die Europäische Union, ich bin ein Fan der Europäischen Union. Sicherheit, Freiheit, Binnenmarkt war im Grunde ein Erfolgsmodell. Die hat sich jetzt entwickelt zu einer Institution, die gefühlt gesehen wird als Regulierungsbehörde, Dokumentationspflichtenbehörde, Nachweispflichtenbehörde. Das ist nicht gut. Die EU muss hier umkehren. Ich finde diesen Trend sehr unschön. Und ich bin nicht für Kinderarbeit, ich bin nicht für Entwaldung ganzer Wälder, aber es hilft halt nichts, wenn ich lauter Berichtspflichten hier einführe beim Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, Entwaldungsrichtlinie und so weiter. Das sagen mir die Unternehmer, muss weniger werden oder weg. Und da bringt ein Moratorium nichts, sondern man muss wirklich kritisch drüber nachdenken, ob hier die EU nicht übers Ziel hinausgeschossen ist. Datenschutzgrundverordnung, nur um es anzubringen, hat enorme Rechtsunsicherheiten geschaffen. Und die Deutschen setzen natürlich immer noch eins obendrauf und nehmen es besonders ernst. Ich habe auch Standorte im europäischen Ausland, wo das überhaupt kein Thema ist und kein Problem ist. Bei uns ist es eins. Also das spiegeln mir die Unternehmer schon wieder. Sie wären durchaus oder sicherlich in der Situation weiterzumachen und Gas zu geben, aber man muss sie entlasten. Sie möchten wieder mehr Unternehmer sein und weniger Bürokraten.
Man muss sich natürlich die Frage stellen, wenn Sie jetzt von den europäischen Faktoren reden und wir feststellen, dass Deutschland im europäischen Vergleich plötzlich schlechter dasteht beim Wachstum als alle anderen, ob es dann die europäischen Faktoren sein können oder die alleine sein können. Also ich stimme natürlich zu, dass das unsinnige Bürokratie, die will keiner, oder lange Genehmigungsverfahren, das ist ja eine andere Sache, wie lange Planungs- und Genehmigungsverfahren zurzeit in Deutschland dauern. Und das ist ja auch nicht gottgegeben. Das war auch zeitweise schon mal anders nach der deutschen Wiedervereinigung im gleichen Rechtssystem. Ich würde aber gerne nochmal darauf hinweisen, dass man sich, glaube ich, angucken muss, was speziell in Deutschland passiert ist in den letzten 2 Jahren und auch wo so die Kipppunkte sind, wo Prognosen breit runterrevidiert worden sind oder wo man sieht, dass dann Investitionspläne verändert worden sind. Und da sehe ich im Grunde 2 große wichtige Punkte. Und das eine ist natürlich die russische Invasion in die Ukraine mit dem Energiepreisanstieg darum. Das hat auch wahnsinnig zu Verunsicherung geführt. Also wenn ich rede ja auch mit Unternehmern, Unternehmerinnen gelegentlich, und wenn man mit denen über Energiepreise redet und man stellt einfach mal die Frage, was glauben Sie denn, wo in 5 Jahren, was dann eine Megawattstunde Strom kosten könnte? Und die sagen, ja, wir haben wirklich überhaupt keine Ahnung. Das war vor der Ukraine-Invasion nicht so. Und zumindest mir wird ganz oft gespiegelt, dass die Leute sagen, ja, also wir können ja jetzt eine Dekarbonisierungsinvestition überhaupt nicht kalkulieren, weil wir keine Ahnung haben, wirklich keinen Anhaltspunkt, wie teuer der Strom wird. Und da hatte eigentlich die Bundesregierung ja interveniert, hatte auch Ideen entwickelt. Und das ist alles ausgekippt worden nach dem Verfassungsgerichtsurteil zur Schuldenbremse im November. Da haben wir über Nacht, da sind die Zuschüsse zur Ladeinfrastruktur gekürzt worden. Da ist über Nacht sind die Zuschüsse zu den E-Autos gestrichen worden. Also so, dass wenn jemand ein Auto bestellt hat, aber es war noch nicht geliefert, hat er den erwarteten Zuschuss nicht mehr bekommen. Und seitdem sehen wir ja auch wirklich, dass die ganzen Prognosen unterrevidiert wurden. Damals sah es so aus, nicht nur bei uns, sondern bei allen Institutionen, als hätten wir einen Aufschwung 2022. Inzwischen haben wir eine Stagnation und eben weder Konsumerholung noch Investitionserholung. Und man muss ja nochmal gucken, da sind ja eine ganze Reihe von Belastungen in diesem Prozess der Haushaltskonsolidierung nochmal draufgekommen. Also erhöhter CO2-Preis, erhöhte Autobahnmaut für Lkw, das frühzeitige Auslaufen der Energiepreisbremsen und eben dann auch diese Idee eines Brückenstrompreises, die ist halt vollkommen vom Tisch. Und jetzt probiert man eben, kurzfristig immer Energiepreise niedrig zu halten. Aber man hat den Eindruck, dass es kein richtiges Konzept dazu gibt.
Schlechte Laune, wie angeschlagen ist die deutsche Wirtschaft? Darum geht es heute im Forum bei SWR Kultur mit dem Ökonomen Sebastian Dulin, dem Unternehmer Klaus Pahl und der Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld. Wir haben geredet über Planbarkeit und Berechenbarkeit. Die Frage ist, wie viel und welche Art von Staat braucht eine deutsche Wirtschaft, bei der es gerade nicht so rund läuft? Was könnte man zum Beispiel machen beim Thema Energiepreise? Sie haben gerade gesagt, Herr Dulin, es braucht ein Konzept. Wie könnte das aussehen?
Aus unserer Sicht, wir haben da sehr viel zu gearbeitet, wäre es sinnvoll gewesen, jetzt auch mal eine ehrliche Bestandsaufnahme zu machen. Wo kann der Strompreis sein Richtung 2030? Und wir kommen zu dem Ergebnis, dass die Gestehungskosten von Strom, also wie viel eine Megawattstunde kostet, möglicherweise dann günstiger ist als zum Höhepunkt jetzt der Krise, also wie ein Stück günstiger als heute, weil eben bestimmte erneuerbare Energien dann relativ günstig werden. Aber hier wäre es sinnvoll, tatsächlich eine vernünftige Prognose zu machen und dann zu sagen, wir sorgen dafür, dass in der Übergangszeit auch die Spitzen nicht weit über diesen Preis hinausgehen. Ja, da müsste eine gewisse Subventionierung rein. Da muss vielleicht überlegt werden, ob auch die Stromnetze anders finanziert werden als bisher. Weil im Moment läuft es so, die werden ausgebaut. Wer das tut, kriegt eine richtig ordentliche Eigenkapitalverzinsung da drauf. Und das wird umgelegt auf die Stromkunden. Und auf die Art und Weise wird Strom einfach vorübergehend sehr teuer. Und das wird später, wenn die Netze dann weiter abgeschrieben sind, wird wieder billiger. Aber wir haben so eine Phase, so ein Tal des Todes mit sehr hohen Kosten.
Die Frage ist immer nur, Sebastian Dulin, wenn ich da ganz kurz reingrätschen darf, wie breit ist dieses Tal des Todes? Und auch wenn man zustimmt, dass vermutlich die Energiepreise in Deutschland mittelfristig sinken werden, heißt es ja noch lange nicht, dass Energie dann preiswerter ist als in anderen Ländern. Und wenn Unternehmen und Unternehmer jetzt investieren, dann fragen die ja nicht nur, wird die Energie in 5 Jahren billiger sein als heute an meinem Standort, sondern die fragen, wo wird Energie in 5 Jahren am zuverlässigsten und am preiswertesten sein? Und da ist die Antwort, ob mit oder ohne Brückenstrompreis, in der Regel nicht Deutschland. Und ich glaube, dass man das in diese Überlegungen auch einbeziehen muss. Also schafft man nicht eine falsche Sicherheit oder eine falsche Zuversicht, wenn man sagt, wir haben jetzt 5 Jahre holprige Zeiten vor uns und danach wird's toll. Ich habe da meine Zweifel.
Na, ich glaube, das ist die falsche Frage. Also seit dem Fracking-Boom in den Vereinigten Staaten, also seit den frühen 2000er Jahren, war der Gas immer deutlich günstiger als bei uns. Und trotzdem hat die Chemieindustrie in Deutschland produziert. Wenn man mit den Managern redet, die sagen, ja, in den USA verliere ich jedes Jahr 30% meiner Beschäftigten. Das kostet so viel, dann neue Leute einzustellen und zu schulen. Da bleibe ich dann doch lieber in Deutschland. Das heißt, Deutschland kann damit leben, wenn die anderen Faktoren stimmen, wenn die Energiepreise etwas höher sind als im Ausland. Womit Deutschland nicht leben kann, ist, wenn sie viel höher sind und so unsicher, dass man überhaupt nicht mehr damit kalkulieren kann.
Aber ohne Subventionen geht es nicht, sagen Sie.
Ja, die Frage ist ja, was sind dann Subventionen? Also bei der Autobahn, da finanziere ich auch aus Steuermitteln die Autobahn. Warum kann ich nicht den Ausbau des Energienetzes auch aus Steuermitteln finanzieren?
Die Investitionen in die Stromnetze kommen ja erst. Wir haben ja wahnsinnige Investitionen vor uns in die Stromnetze. Das ist nicht in 5 Jahren getan.
Den Staat braucht es in der Beziehung. Wie sieht es in einer anderen Beziehung aus? Also in Deutschland leben viele und immer mehr Ältere. Die Zahl derjenigen, die arbeiten, schrumpft deutlich. Wirtschaftsverbände fordern trotzdem von der Politik eine Fachkräftesicherung. Wie soll die aussehen?
Ein ganz wichtiger Punkt, der auch zu wenig diskutiert wird, ist die Frage, was ist eigentlich mit den jungen Eltern? Wir haben eine Umfrage bei uns an der Hans-Böckler-Stiftung gemacht und da haben 30% der Eltern gesagt, mit kleinen Kindern, sie hätten die Arbeitszeit reduziert, weil die Kinderbetreuung zurzeit nicht mehr zuverlässig ist. Wir wissen aus Umfragen, dass viele der jungen Mütter eigentlich weniger arbeiten, als sie könnten. Und oft passiert es, dass die dann aussteigen, in einen Minijob, in einen unqualifizierten Minijob gehen. Und wenn die Kinder nach 6 oder 8 Jahren zur Schule gehen, dann bleiben sie im Minijob. Also wenn ich mir angucke, dass heutzutage die über 50-jährigen Frauen, da sind mehr Leute in Teilzeit als bei den 30- bis 35-Jährigen, das hat einfach langfristige Effekte, wenn die Frauen da aussteigen. Und da könnte man einiges tun. Aber man kann natürlich auch andere Sachen tun, dass es man wieder attraktiver macht, länger im Job zu bleiben. Vielleicht ist es auch okay, wenn jemand mit ein paar Jahre länger arbeitet, freiwillig, und wenn man ihm dann die Flexibilität gibt, eben oder ihr, ja, 2 Tage die Woche zu arbeiten. Da gibt es ja auch ein paar Ansätze jetzt in der Wachstumsinitiative der Bundesregierung.
Das Fachkräfteproblem ist ja mittlerweile zu einem Arbeitskräfteproblem geworden. Das merkt ja auch sehr stark die Gastronomie, die Hotellerie, wo ganze Schließtage eingeführt werden müssen, mangels Personal. Leider gibt es da nicht die Lösung, sondern das ist ein ganzer Baukasten an Dingen, die man angehen muss. Ob es letztendlich dann gelöst werden kann, ist offen. Aber ich sehe einen Bereich auch wieder, und das ist die Technologie. Die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz werden wahrscheinlich beim Thema Fachkräfte und Arbeitskräftemangel eine größere Rolle spielen, als wir uns heute vorstellen können. Und deshalb müssen wir uns dem Thema natürlich auch annehmen und nicht schon wieder das Ganze regulieren und versuchen zu verhindern, sondern hier müssen wir die Chancen erkennen.
Regulieren und Chancen erkennen schließt sich aber nicht gegenseitig aus, oder, Herr Pahl? Ganz im Gegenteil.
Ich werbe nur dafür, die Reihenfolge richtig rumzumachen. Erstmal das Produkt zu verstehen und dann die Chancen zu sehen und natürlich negative Entwicklungen dann zu regulieren. Aber die EU hat ja wenige Wochen, nachdem KI im Grunde in aller Munde war, gleich reguliert. Das halte ich für keinen guten Weg. Da haben auch die wenigsten wahrscheinlich verstanden, dass KI überhaupt nicht reguliert werden kann. Das ist ja schon überall unterwegs und wird genutzt. Also das sind so Dinge, da werbe ich dafür, immer erst die Chancen zu sehen, versuchen sie zu nutzen und dann negative Dinge zu regulieren und auszuschließen, aber nicht andersrum.
Da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Pahl. Ich glaube nur, dass wir bisher nicht viel gesehen haben von diesen arbeitskräftesparenden technologischen Erneuerungen, von denen Sie gerade sprechen. Ich meine, wenn man sich nochmal versucht, in Erinnerung zu rufen, wie die Welt technologisch im Jahr 2004 aussah und wie sie heute aussieht, dann würde man sagen, wir haben heute ein Mobiltelefon, für das wir früher vor 20 Jahren einen Fotoapparat, einen Kassettenrekorder, ein Aufnahmegerät, einen Taschenrechner, eine Taschenlampe und alles Mögliche hatten. Also wir haben wahnsinnig viel mit diesem einen Gerät Potenzial gehabt, an Technologie zu profitieren und produktiver zu werden. Aber wir sehen auch seit 20 Jahren, es gibt praktisch keinen Produktivitätsfortschritt in der deutschen Wirtschaft, wie auch in der Wirtschaft der meisten entwickelten Länder der Welt. Und die Hoffnung oder die Wette darauf, dass sich das in den nächsten 10 Jahren, in denen der demografische Wandel in Deutschland sich ja total niederschlägt, dass sich das in den nächsten 10 Jahren fundamental ändert, die habe ich nicht. Ich weiß nicht, woher Sie Ihren Optimismus nehmen, aber ganz offensichtlich ist es ja so, dass die Potenziale zur Produktivitätssteigerung im Augenblick jedenfalls nicht genutzt werden. Und zwar von keiner Seite, weder von den Unternehmen, noch von den Arbeitnehmern, noch von der Gesellschaft insgesamt.
Da muss ich auch widersprechen, weil wir sind ja erst im Erleben, was KI alles kann. Auch wenn ich jetzt diesen Begriff Bürokratie belaste, ich habe im Grunde 2 Baustellen. Einmal das Thema Bürokratiebeherrschung und einmal das Thema Bürokratiebekämpfung. Das heißt, nichts Neues schaffen, aber das Thema Bürokratiebeherrschung. Wenn ich jetzt einen Unternehmer anschaue, dass der Statistikpflichten gegenüber dem Statistischen Landesamt, Statistisches Bundesamt hat, da bin ich mir ganz sicher, dass die KI in der Lage sein wird, mit den Unternehmensdaten solche Anfragen in Sekunden zu beantworten, wo man heute seine besten Leute wochenlang hinsetzen muss, um in den Buchhaltungsunterlagen und sonstigen Bestellungen, Rechnungen, Dinge nachzuschauen. Diese Produkte kommen hoffentlich bald auf den Markt. Ich sehe schon die ersten Startups, die sich drum bemühen.
Die Frage ist doch nur, was machen die Leute, die bisher die Statistiken, die hoch ausgebildeten Leute, die bisher die Statistiken ausgefüllt haben, machen die dann Innovationen oder sitzen die in ihren Büros und machen erstmal nichts? Und das dann, ist ja, ja die große Frage nach Produktivitätsfortschritt, die dahinter steckt. Bisher sehen wir das nicht. Wir sehen
das sind gute
ganz
Leute,
viele
Fachkräfte, die müssen dann andere Dinge tun, ganz klar.
Jedenfalls hätten Sie das Bürokratieproblem auf einen Schlag gelöst und gleichzeitig wären Sie Ihrer Sorgfaltspflicht nachgekommen, Herr Pahl, oder? Lassen Sie mich noch mal eine andere Frage stellen. Der Ökonom Thomas Mayer meint, die Politik habe zu sehr in die Wirtschaft eingegriffen. Bürokratie aufgebaut, da haben wir gerade schon von geredet, und Unternehmen gegängelt. Und er schlägt vor, dass der Staat nur noch den Ordnungsrahmen setzt und sich ansonsten raushält. Können Sie sich das auch vorstellen?
Also ich halte das für die aktuelle Situation für nicht geeignet. Wenn wir uns angucken, auch mit den geopolitischen Veränderungen, ist eigentlich ein größerer Bedarf für eine vernünftige Staatstätigkeit da als vorher. Also wir müssen mehr nach Resilienz gucken, also wir müssen gucken, wie ist die ganze Volkswirtschaft als Ganzes verwundbar? Haben wir die Möglichkeiten, wenn Lieferketten abbrechen, zum Beispiel Antibiotika noch herzustellen? Haben wir die Möglichkeiten, Schutzkleidung herzustellen? Das sind alles Dinge, die der Markt alleine so nicht liefert. Wir haben den Bedarf nach riesigen Infrastrukturinvestitionen. Wir haben über die Stromnetze geredet, aber wir können auch über Straßen, über Schienen, über Wasserwege reden. Und ehrlich gesagt, wir haben das ja eben gehört, die Stromnetze, wie soll das bitte ohne den Staat im Moment bei den Anforderungen geregelt werden?
Da hätte ich einen Einspruch anzumelden. Ich halte es eigentlich eher für die richtige Schlussfolgerung. Mir wäre das total recht und ich fände es auch vernünftig, wenn der Staat sich wirklich auf das konzentrieren würde, was er kann und wozu er da ist. Das Gewaltmonopol, die Organisation demokratischer Prozesse, die Ordnungspolitik, die Verteidigungspolitik und eben auch eine gute und vernünftige Wirtschafts- und Finanzpolitik. Ich glaube, das, was wir als Ampeldesaster in den letzten 3 Jahren gesehen haben, und das ist nicht so sehr unterschiedlich von dem, was wir in den Jahren zuvor von einer schwarz-roten Regierung gesehen haben, diese Begeisterung, in Details zu regulieren und zu glauben, der Staat könne das besser. Das haben wir, glaube ich, in der Klimapolitik ja ganz, ganz deutlich gesehen. Da gibt es ja auch seit ein paar Tagen eine interessante Studie, die mal alle Maßnahmen untersucht hat, wie man Klimapolitik betrieben hat und gefragt hat, was wirkt es eigentlich, was kam hinten raus. Und das waren wirklich niederschmetternde Ergebnisse. Und ich will das jetzt gar nicht mal als Quatschpolitik oder so bezeichnen, das war es nicht. Aber man fragt sich halt, wenn der Staat oder wenn die Politiker, wenn die Bundesregierung, auch die Landesregierungen sich nur fragen würden, wo wollen wir hin, was wollen wir machen, was soll Deutschland, was soll die deutsche Wirtschaft in 10, in 15 Jahren sein und dann überlegen würden, was sind die vernünftigsten und die klaren Wege dahin, dann wäre man automatisch nicht mehr bei der Feinregulierung eines Heizungsgesetzes oder eines erneuerbaren Energiengesetzes mit PV-Ausschreibungen und Heizungskeller und Dämmvorschriften, sondern man wäre eben bei einer CO2-Steuer oder einer CO2-Abgabe, die einfach wäre und die darüber hinaus den Vorteil hätte, dass sie auch berechenbar wäre. Insofern glaube ich schon, bei allem Respekt vor der Ansicht, dass der Staat in globalen Krisen andere und größere Aufgaben hat als vorher, das glaube ich auch. Aber gerade deshalb würde ich meinen, muss der Staat sich aus der Detailregulierung zurückziehen, zumal wir ja jetzt sehen, dass er es auch nicht besonders gut kann.
Lassen Sie mich gerade noch mal 2 Beispiele dafür anbringen, hohe Fördermittel für Chipfabriken. Der Staat steigt bei der Meyer-Werft ein, um sie vor der Pleite zu retten. Ist das zielführend?
Ich halte das in beiden Fällen für falsch, weil ich glaube, dass ordnungspolitische Konsequenz auch beinhaltet, dass Unternehmen insolvent werden können und dass sie dann auch in Konkurs gehen müssen. Und ich glaube, bei den Chipfabriken nicht daran, dass das wirklich nachhaltige, vernünftige Investitionen sind, die dazu führen, dass bestimmte Regionen in Deutschland und bestimmte Produktionen in Deutschland wirklich nachhaltig mit Effekt für die Region und für den Standort aufgebaut werden können.
Ich werbe schon längst dafür, dass wir eine staatliche Aufgabenkritik durchführen müssen. Und da nehme ich gerne auch, weil die Wirtschaft ja auch immer nach Subventionen und Förderprogrammen schreit, das mit rein. Wir müssen jedes Förderprogramm, jede Subvention überprüfen. Wir müssen wieder im Grunde beim Staat eine Kritik mal durchführen. Was muss er tun? Was soll er tun? Was sollte er nicht tun? Und da wieder das Unternehmertum stärken. Und da kritisiere ich auch durchaus Unternehmer. Wir haben in der Finanzkrise, in der Corona-Krise doch erlebt, dass sehr schnell die Risiken durch den Staat übernommen werden sollen. Also der Staat sind ja wir, das ist der Steuerzahler. Und da tue ich mich schwer. Es war vieles richtig in der Finanzkrise, vieles richtig in der Corona-Krise, aber es darf nicht normal werden. Es müssen wirklich Naturereignisse sein, Naturkatastrophen sein, eine Pandemie sein, aber nicht der Normalzustand. Zu dieser Werft würde ich mich sehr ungern äußern, möchte aber nur sagen, es scheint ja auch kein Auftragsproblem zu sein, volle Auftragsbücher, das ist ein Liquiditätsproblem. Früher hatten wir mal Banken für sowas und früher hat man auch mal mehr Anzahlungen von seinen Kunden verlangt. Im Maschinenbau ist durchaus 30%, 40%, 50% Anzahlung und ich höre, es sind ja nur 20% Anzahlungen in diesem speziellen Werftbereich üblich machbar. Und das verstehe ich nicht ganz, dass die Gesellschaft sowas übernehmen soll. Also ich tue mich da auch sehr schwer damit.
Also ich sehe das dezidiert anders. Insbesondere wenn es bei der Werft ein Liquiditäts- und kein Solvenzproblem ist, dann macht eine Überbrückungsfinanzierung auch durch einen Einstieg mit Eigenkapital durchaus Sinn, weil dadurch wird eine wertvernichtende Insolvenz oder Abwicklung wird damit verhindert. Und bei den Halbleitern muss man einfach sehen, wir sind massivst abhängig von wenigen Herstellern, in China, Taiwan, Südkorea. Wir haben in der Corona-Krise gesehen, dass der Halbleitermangel in der Automobilindustrie nach unseren Schätzungen dazu geführt hat, dass mehr als 1 Million Autos nicht gebaut worden sind, für die die Aufträge da waren, weil die Halbleiter nicht bestellt worden waren. Wenn es jetzt zum Konflikt über Taiwan kommen würde und China Taiwan einnehmen würde und im Zusammenhang zu Lieferausfällen von Halbleitern kommen würde, wäre das eine so große Katastrophe für die deutsche Wirtschaft, dass es, glaube ich, aus meiner Sicht sehr wichtig ist, dass wir auch eine Halbleiterproduktion in Europa haben.
Aber wozu würde das führen? Wenn wir uns mal vorstellen, es werden jetzt in Deutschland Halbleiter gebaut, die vorher nicht da gebaut worden sind. Und es gibt Jahre um Jahre um Jahre, wo die Halbleiter aus Deutschland teurer sind als die anderen, die für die es eingespielte Lieferketten, eingespielte Auftragsketten gibt. Und muss dann der Staat auch sagen, okay, jede Halbleiterbestellung hat eine Quote von 10% Halbleitern, die in Magdeburg gemacht werden. Also ich glaube, das ist wirklich ein ganz kompliziertes Problem, weil die werden ja nicht in Deutschland nicht hergestellt, weil es in Deutschland keine Kunden für Halbleiter gäbe, sondern die werden hier nicht hergestellt, weil man es hier nicht wettbewerbsfähig tun kann. Und diese Wettbewerbsfähigkeit, es reicht ja nicht, Investitionen zu subventionieren, sondern man muss dann ja eben dieses Delta auch in irgendeiner Form subventionieren und finanzieren. Und ich sehe überhaupt gar nicht, wie das vernünftig passieren kann, so dass man am Ende sagt, Mensch, das war aber richtig, dieses Ding zu bauen. Ich finde es eben viel, viel vernünftiger zu sagen, man muss eine diversifizierte Lieferkette haben. Man muss eben, darf eben nicht nur Dinge in einem Land kaufen und bestellen, sondern man braucht eben mehrere Lieferanten. Das tun ja viele Unternehmen jetzt auch von sich aus. Klar, es wird Engpässe geben, aber ich glaube, wenn China über Taiwan herfällt, dann ist die Halbleiterkrise zwar ein gewichtiger Teil davon, aber wahrscheinlich eins der geringeren Probleme, die wir dann haben werden.
Das wird dann ein wirklich wichtiges Problem sein. Und zum Teil reichen schon Subventionen für die Erstinvestitionen aus, um eine Produktion dann profitabel zu machen. Übrigens, die Amerikaner machen das auch so. Und Diversifizierung ist halt kaum möglich, wenn es nur wenige Produktionsstandorte auf der Welt gibt. Irgendjemand muss dann damit anfangen. Und was die Kosten angeht, wir alle, wenn wir ein Eigenheim haben, haben eine Hausversicherung. Da zahlen wir jedes Jahr Geld und das ist Geld, was weg ist, solange der Blitz nicht einschlägt und das Haus abbrennt. Aber wenn das eben passiert, sind wir sehr froh, dass wir die Versicherung haben. Und die Subventionen für die Halbleiter sind eben eine volkswirtschaftliche Versicherung gegen diesen China-Taiwan-Konfliktfall.
Wir haben jetzt noch nicht über den klammen Bundeshaushalt geredet. Das wäre dann wieder eine andere Geschichte. Wir sind sowieso schon ziemlich am Schluss. Lassen Sie mich die letzte Frage stellen an den Herrn Pahl. Herr Pahl, die deutsche Wirtschaft, die steht vor großen Veränderungen. Das haben wir jetzt gesehen. Digitalisierung, Energie, Klima, Unsicherheiten, geopolitische Spannungen. Wie geht der Krieg in der Ukraine weiter? China, wer wird nächster US-Präsident? Wie kann man unter solchen Bedingungen ein international aufgestelltes Unternehmen führen? Geht das überhaupt?
Also auch wenn ich jetzt wieder zu optimistisch klinge, ich glaube an den Standort Deutschland, ich glaube natürlich auch an den Standort Baden-Württemberg und an die soziale Marktwirtschaft und das Unternehmertum. Wir müssen auf unsere Unternehmer setzen, die entlasten, denen den Rücken frei machen. Dann bin ich mir sicher, dass wir Produkte schaffen werden, die im Grunde auch die Welt benötigt. Die Herausforderungen wurden ja gerade genannt, das Thema Ablösung fossiler Energieträger. Da bin ich mir sicher, dass wir hier eine große Rolle spielen können.
Schlechte Laune. Wie angeschlagen ist die deutsche Wirtschaft? Darum ging es heute im Forum bei SWR Kultur mit Professor Dr. Sebastian Dulin, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung in der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, mit dem Unternehmer Klaus Pahl, Präsident der IHK Region Stuttgart und mit der Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld. Mein Name ist Marion Theis. Danke Ihnen fürs Mitreden und fürs Zuhören.